Herzlich willkommen zur Reisegruppe Hoss und Hopf. Wir befinden uns gerade im Fahrzeug Richtung Grenze. Wir sind noch in der Schweiz, werden jetzt aber nach Mannheim fahren. Wir haben dort morgen unseren nächsten Auftritt der Hoss und Hopf Tour, der zweite. Der erste war letzten Freitag im Hallenstadion in Zürich, hat großen Spaß gemacht, war eine richtig geile Experience und uns freut es auch, wie viel positives Feedback wir bekommen haben. Viele Leute haben ja gesagt, es war einer der besten Auftritte, Live-Auftritte, die sie je gemacht haben. Kian, dir hat es auch Spaß gemacht?
Unglaublich. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Auftritte. Ihr merkt schon, der erste Autopodcast, in dem mal keiner von uns fährt, sondern wir beide hier sitzen, natürlich. Und genau, es gibt wenig Tickets leider nur noch für Mannheim. Da gibt es wirklich, glaube ich, nur noch unter 50 Tickets, vereinzelt irgendwo übrig in den obersten Reihen. Aber in anderen Städten gibt es noch Tickets. Das heißt, checkt das gerne mal ab in Eventim. Und ja, ich würde sagen, lass uns zum Thema kommen vom heutigen Podcast. Wir erinnern uns, der Fall P. Diddy. Wir haben ja lange vorher, ich glaube, wir waren sogar einer der ersten deutschsprachigen Kanäle, die darüber gesprochen haben, über den damals noch bevorstehenden Prozess zum Thema P. Diddy gesprochen in unserem Podcast. Und damals ging es ja nur um Vorwürfe. Jetzt ist der Prozess schon seit 3 Wochen am Laufen und die ersten Zeugenaussagen, auch teilweise von Cassie, seiner damaligen Partnerin, sind draußen. Und Leute, das, was da rausgekommen ist, ist wirklich einfach nur noch absurd. Und das wollen wir heute mal chronologisch einmal durchgehen.
Ja, also es wird eher lustig. Ich muss vorsichtig sein, was ich jetzt hier sage. Das ist alles nicht lustig, ja, aber trotzdem werden wir nicht umhinkommen, da zu schmunzeln, wenn wir diese mit viel Babyöl eingeseiften Passagen vorlesen werden. Das ist schon ganz
krass. Genau, da nochmal zur Erinnerung. Ich lese mal hier vor aus einem Nachrichtenbericht damals.
Ja.
Bei einer Durchsuchung von Combs Anwesen in Los Angeles und Miami fanden Ermittler laut Anklageschrift illegale Waffen, Munition, Drogen sowie mehr als 1000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel, die mutmaßlich bei seinen Sexorgien sogenannten Freak-Offs verabendet wurden. Also das Ding Babyöl ist real, für die, die jetzt irgendwie neu einfallen.
Ja, das ist
1000 Flaschen Babyöl ist so.
Und wird ja auch von den Zeugen, den männlichen Prostituierten, ja, wird das ja auch so immer wieder wiederholt. Also diese Babyöl-Geschichte, daran ist nichts erfunden oder so. Puffy hat einen Fetisch, dass er möchte, dass bei diesen Freak-Offs alles so viel wie möglich eingeölt ist, ja, und ständig neu eingeölt. Also, was ich da schon für lustige Passagen mitbekommen habe, wenn da einer nicht eingeölt genug war, dann musste der sich neu einölen und teilweise haben sie die ganze Badewanne mit Babyöl eingeölt und auch die Hotelzimmer, die danach oftmals renoviert werden mussten, waren an den Wänden, an den Türklinken, alles voll mit Babyöl. Also die konnten da einmal mit dem Kärcher komplett durchgehen oder am besten gleich abbrennen, weil da alles so voll mit Öl war. Also es war wirklich ein Freak-Off und man muss sagen, das ist ja erst der Anfang, vieles fehlt hier auch, weil ihm wurde ja auch noch viel weitgehendere Sachen vorgeworfen, beispielsweise Handel mit Prostituierten oder Personen, die er zu Prostituierten gemacht hat, Sexhandel, auch vieles im Bereich Homosexualität mit anderen Rappern, da gibt es ja ganz viele Stories, dass diese Freak-Offs oftmals in eine andere Richtung gehen, also auch in eine homosexuelle Richtung, eher mit anderen sehr, sehr bekannten Rappern. Aktuell, was wir jetzt lesen, sind so die ersten Zeugen, die reinkommen und die berichten eigentlich eher so von den Gewaltexzessen, die er gegen seine damalige Lebensgefährtin Cassie ausgeführt hat und ich sage jetzt mal diesen bizarren Geschmack, den er da an den Tag gelegt hat. Ja. Kurz mal, ganz kurz die Hauptanklagepunkte, deswegen wird es dazu mit Sicherheit noch kommen, Sexhandel, organisierte Kriminalität sowie Erpressung und Nötigung. Deswegen erinnert ja auch einiges an den Fall Jeffrey Epstein, nur eben aus der Musikbranche raus. Epstein war eigentlich leider gar nicht in der Musikbranche oder hat sich da nicht großartig getummelt. P. Diddy ist natürlich total da drin und ihm wird vorgeworfen, dass er durch die Aufnahmen, die auf diesen Freak-Off-Partys entstanden sind, Leute unter Drogen, die sich gegenseitig gynäkologisch untersucht haben, dass die dann oftmals damit erpresst worden sind.
Genau. Wer sind die mutmaßlichen Opfer? Schauen wir mal hier rein jetzt in diesem Prozess. Wir haben 4 Personen. Einmal natürlich Cassie, die seine Ex-Partnerin war und auch Rapperin war oder Sängerin. Und dann 2 weitere mutmaßliche Opfer, die aber unter Pseudonym aussagen und eine 4. Person, die einfach nur Opfer 2 genannt wird. Also hier geht es um diesen New York-Prozess. Diddy hat auch vorher schon versucht, den Prozess zu verschieben. Erfolglos. Das Ding ist gestartet am 5. Mai. An diesem Tag beginnt der Prozess gegen den Rapper Sean Diddy, wie geplant. Zuvor wurde ihm eine außergerichtliche Einigung vorgelegt, mit der der Gerichtsprozess umgegangen werden könnte. Er habe den Deal geprüft und abgelehnt. Details sind dazu nicht bekannt. Da würde mich mal interessieren, wie das sein kann, was da ihm angeboten wurde, was er da abgelehnt hat.
Also er hat einen Deal abgelehnt.
Genau, er hat einen Deal bekommen und hat den Deal abgelehnt.
Ja, es könnte sein, dass sie, ich tue jetzt einfach mal mutmaßen, die haben gesagt, kriegst 15 Jahre und eben nicht 25 und dafür musst du dich zu dem und dem und dem Anklagepunkt schuldig bekennen. Und es ist jetzt eine Reihe, ich kenne die Zeit nicht, aber so läuft das normalerweise mit Deals. Und er will sich wahrscheinlich erstens nicht schuldig bekennen und möglicherweise rechnet er sich auch höhere Chancen zu oder sagt sich, ich nehme einfach das Risiko, weil der verfügt ja auch über immense Liquidität, der Mann ist sehr vermögend. Wenn wir uns mal die Anklage anschauen, ich lese mal vor. In ihrem Eröffnungsplädoyer zeichnete Staatsanwältin Emily Johnson das Bild eines Sean Diddy Combs, der über Jahrzehnte hinweg ein Netzwerk aufgebaut habe, um Frauen systematisch zu missbrauchen und zu kontrollieren. Er habe seine Macht genutzt, um sie zu drogeninduzierten, erniedrigenden Sexakten zu zwingen, darunter sogenannte Freak-Offs. Ein zentrales Beweisstück ist ein Video aus dem Jahr 2016, das zeigt, wie Combs seine damalige Freundin Cassie Ventura brutal angreift. Laut Anklage nutzte er solche Aufnahmen gezielt zur Einschüchterung und Erpressung. Ja, ich meine, das tritt natürlich immer wieder auf. Die ganze Thema Gewalt, die wird von ihm auch nicht und seinem Anwaltsteam auch nicht bestritten. Also die sagen durchaus, dass er cholerisch ist und dass er manchmal Gewalt angewendet hat, weil das ist ja bei solchen Gerichtsthemen immer so, was du gar nicht mehr abstreiten kannst, das gibst du dann auch zu und versuchst aber den Rest möglichst vage zu halten und möglichst, die Schwere der Anklage rauszunehmen. Und es kommt hier beispielsweise, ich lese jetzt mal direkt aus den Gerichtsakten vor, er schlug sie, würgte sie, zerrte sie und schlug ihr auf den Mund. Im Prozess gegen US-Rapper Sean Diddy Combs kommen immer neue Details zu seinen mutmaßlichen Gewaltausbrüchen gegen seine Ex-Freundin Cassandra Ventura ans Licht. Bei einem Angriff im Jahr 2009 habe Combs seine damalige Partnerin sogar mit einer Bratpfanne beworfen, sagte eine Bekannte des ehemaligen Paares, die Sängerin Dawn Richard, bei ihrer Zeugenaussage vor Gericht in New York. Einen Tag später habe er ihr und einer anderen Augenzeugin gesagt, sie könnten plötzlich verschwinden, sollten sie jemanden von dem Vorfall erzählen. Also in dem Sinne, es wäre möglich, dass er sie verschwinden lässt. Und die stellvertretende Staatsanwältin Mitzi Steiner fragte, wir könnten verschwinden, verstehe ich als Antwort auf, dass wir sterben könnten. Ich sah, wie er sie trat und ihr in den Bauch schlug, sagte Richard ebenfalls aus. Also er hat diese Frau immer wieder übel hergerichtet und war es
aber jetzt die anonyme oder beziehungsweise
unter Zeugin. Ich glaube nicht, dass sie unter...
Das ist, glaube ich, die Zeugin, die jetzt mit Pseudonym dort steht. Also ich glaube nicht, dass das der echte Name
ist. Nee, Dawn Richard. Das ist die Sängerin Dawn Richard, die das sagt.
Okay.
Dass sie dabei war bei einer der vielen Gewalteskalationen.
Lass mich mal anfangen hier mit einer anderen Aussage vom 13. Mai, wo der erste Zeuge ausgesagt hat. Zitat, unter den Vorwürfen gegen Combs sind schwere Gewaltakte gegen eine ehemalige Freundin, die er zum Sex mit männlichen Prostituierten gezwungen habe, um sie dabei zu filmen und mit dem Material zu erpressen. Also hier... Interessant, um sie zu erpressen, nicht einfach nur.
Was ich total komisch finde.
Für sein eigenes Wohlergehen.
Also, das macht auf mich gar keinen Sinn.
Mit was, genau?
Ja, vor allem,
also, was
ist immer eine Aussage, dass er die Mutter von Cassie um $20,000 erpressen wollte mit dem Material. $20,000 gibt er zum Mittagessen.
Genau. Aus.
Also,
das finde ich gar nicht. So viel hat wahrscheinlich ein Hotelzimmer gekostet, wenn ihr das verwiesst.
So sieht es aus.
So, ich lese weiter. Zudem habe Combs Frauen mehrmals tagelang unter Drogen gesetzt und sie zum Sex gezwungen. Er habe sich selbst als König bezeichnet und erwartet auch so behandelt zu werden, sagte die Staatsanwältin. Zu den Gewaltakten gegen Combs Ex-Freundin in einem Hotel wurde am Montag auch der erste Zeuge des Prozesses, ein Sicherheitsmann, befragt. Berichten zufolge sprach der Mann über offensichtliche Merkmale von Gewalteinwirkung bei der Frau und beschrieb Combs Blick als teuflisch. So, jetzt schauen wir weiter. Das finde ich jetzt nämlich hier besonders absurd, abstrus. Zum Prozessbeginn waren auch mehrere seiner Kinder und seine Mutter im Gerichtssaal in New York anwesend. Also stellt euch das mal vor, die Kinder von ihm, die Mutter von ihm im Gerichtssaal anwesend, während solche Dinge behauptet werden, das ist schon wirklich crazy.
Also, dass er das, ich meine, ich verstehe irgendwie, sie wollen ihn, ihren Vater auch unterstützen und so, aber ich frage mich, ob das dann der Schaden entweder die sagen sich, ist alles nur gelogen, das ist so, damit können sie es selber verarbeiten, die lügen alle nur und ja, und dann kommen halt irgendwann mal 20 Leute rein, die alle die gleiche Story erzählen. Aber sonst willst du das wissen, dass deine Tochter oder dein Sohn weiß, dass du gerne männliche Escorts mit Babyöl einreibst und dich dann von ihrem Sperma einreiben lässt. Sag mal,
das ist bekannt, absurd, ja? dass da die Familie dabei
ist. Was ist da los?
Ja. Aber die sind auch hier teilweise, steht hier bei solchen Aussagen aus dem Saal gegangen. Hier zum Beispiel im Prozess gegen Sean Diddy Combs wurde am 12. Mai Eröffnungsplädoyer gehalten und die ersten zwei Zeugen vernommen. Vor allem die Aussagen eines Sexarbeiters hatten es so sehr in sich, dass die drei Töchter des Rappers zwischenzeitlich sogar den Gerichtssaal verließen.
What the fuck, man?
Die drei jungen Frauen konnten die detaillierten Aussagen eines Sexarbeiters offenbar kaum ertragen, wie unter anderem People berichtet. Der Mann schilderte in drastischen Details die angeblichen Sexaktivitäten des Musikmoguls. Er behauptete etwa vor dem Gericht in Manhattan, er sei von Combs Ex-Freundin Cassandra mit mehreren tausend Dollar dafür bezahlt worden, Sex mit ihr zu haben, während Combs in der Ecke saß und ihnen zusah. Okay, also ja, verständlich da an dieser Stelle, dass sie den Gerichtssaal da verlassen, aber warum kommen sie dann von Anfang an
zu da? Ich meine, da wird ja er da sitzen. Das heißt, vor seinen Töchtern wird von männlichen Prostituierten geschildert. Nur schon diese Szenerie ist ja sowas von abstrus. Ja? Der Vater hockt im Knast, hat die heftigsten Anschuldigungen und dann kommen männliche Prostituierte rein, die sehr detailgetreu schildern, was da abläuft. Ich glaube, da wird es auch schwierig für die Töchter, dieses Ganze mit, das ist alles nur erfunden, weil wozu sollten diese Leute, weißt du, nacheinander alle reingeführt werden? Ich lese auch mal hier vor, manchmal habe sich Diddys selbst an den sexuellen Handlungen mit einem Escort beteiligt, manchmal nur aus der Ecke zugesehen oder per FaceTime aus einem anderen Raum. Es war seine Fantasie, alles zu steuern, was gesagt wird, wie man sich verhält. Sie, also Cassie, habe nur mitgemacht, um es schnell hinter sich zu bringen und Zeit allein mit ihm zu verbringen. Also, man weiß ja nicht, wie die Insights da aussehen, aber wenn du jetzt gerade von zwei männlichen Escorts, die ja bewusst mit gewissen Merkmalen ausgesucht wurden, Stichwort großer Hammer, dann ist der nächste Gedanke, sie möchte endlich Zeit mit ihm alleine verbringen. Ich weiß nicht, irgendwie, also wenn ich das so reflektiere, dann würde ich am liebsten weg sein wollen danach. Nicht so, ja, lass uns mal die Arbeit hinter uns bringen, dass wir danach ein bisschen romantisch Zeit miteinander verbringen können.
Das
so,
genau,
ach, läuft das dann von diesen
Lehrern. Sehr viel konfere Aussatz. Sie sagt auch zum Beispiel, ich habe um meine Karriere, also dass er ihre Karriere beeinflussen, kontrollieren hätte können. Ich hatte Angst um meine Familie. Es ist schrecklich, es ist abstoßend, niemand sollte so etwas tun. Aber da besteht ja auch dieser Zweifel, weil da haben wir diese Textnachrichten, Philipp, die zwischen Cassie und Diddy ausgetauscht wurden. Da gab es viele virale Clips im Internet auch dazu. Und die musste sie selber vorlesen. Warum? Weil die Anwälte von Diddy gesagt haben, hey, das war alles einvernehmlich. Schau mal, hier sind die Textnachrichten. Das hast du ihm geschrieben. Du hast daran Spaß gehabt, du hast es genossen. Und jetzt sagst du am Ende, hey, das war nicht so.
Ja.
Genau.
Sie fragt ihn mehrmals auch nach Drogen in diesen Textmessages. Sie sagte ihm, dass sie ihn liebt. Gut, das finde ich jetzt nichts Außergewöhnliches. Auch in einer toxischen Beziehung ist das völlig normal. Ich würde sogar auch noch viel weiter gehen und sagen, auch in einer toxischen Beziehung versucht dann das Opfer, wenn man so möchte, trotzdem noch zu gefallen und trotzdem vielleicht noch irgendwie dem Bild zu entsprechen, das man von ihr sehen möchte.
Ich muss aber sagen, 11 Jahre, die waren ja 11 Jahre zusammen, das ist schon halt eine Zeit.
Das ist schon, und sie hatte selber auch gut Geld verdient und so. Also da muss schon ein bisschen mehr da gewesen sein. Deswegen ist schwierig, da ist der Graubereich schwierig. Ich möchte auch hier mal was Interessantes ganz kurz vorlesen. Das sind viele interessante. Im Schnitt seien bei jedem Freak-Off rund 10 Flaschen Babyöl verbraucht worden. Da hat er alleine schon für die Umsatzsteigerung von diesem Unternehmen aus dieses Babyöl, die müssten ihn als lebenslanges Testimonial einsetzen. Die Hotelzimmer seien danach völlig verwüstet gewesen. Babyöl an den Wänden, an den Türklinken, an den Möbeln. Die Bettwäsche sei teilweise mit Blut und Urin beschmutzt gewesen. Diddy habe gewollt, dass der Escort ihr in den Mund uriniert. Es war erniedrigend, überwältigend und ekelhaft.
Das ist wirklich einfach nur
sehr überwältigend,
ekelhaft.
Ja. Erklärt mit stockender Stimme, ich habe mich verschluckt. Es war zu viel Urin in meinem Mund.
Ekelhaft, Philipp, ekelhaft. Ich weiß gar nicht, also lachen kann man da auch nicht wirklich.
Ich meine, es gibt Urintherapie, die soll es sein teilweise, aber es hat natürlich hier absolut keinen Teil zu finden. Nee, mal Spaß beiseite, Leute, aber das ist wirklich nicht lustig. Es ist nur, jeder reflektiert das ja irgendwie selber. 11 Jahre du bist eine hübsche Frau in deinen besten Jahren, du hast selber deine eigene Karriere, verdienst selber Geld und bleibst und wirst verdroschen, immer wieder und immer wieder und immer wieder verdroschen. Und dann sagst du dir, aber er ist im Kern ein so lieber Mensch, oder? Ich versuche das nachzuvollziehen irgendwie. Also,
kann ich auch nicht nachvollziehen.
Was ist da los?
Man muss aber sagen, es ist ja immer so in toxischen Beziehungen, es geht am Anfang super schön los, muss es ja auch irgendwie. Und die Frau ist oft auch die Person, die dann da drin gefangen ist, weil sie einfach durch diese Ups and Downs in den Emotionen die Gefühle zu diesem Mann so sehr hat und sich immer wieder denkt oder nicht. Es ist eher wie bei einer Drogensucht, würde ich sagen, dass die Frau danach immer wieder sehnt, diese Up-Emotion danach zu haben, nach diesen tiefen Downs.
Vielleicht auch den Zuspruch von ihm zu bekommen. Sie lüstert sich nach, was weiß ich, dass er die Liebe erwidert. Aber in diesen WhatsApp, die wir geschrieben haben, da sah das teilweise, man könnte den Eindruck gewinnen, ganz normal aus. Sie haben sich nette Sachen gegenseitig geschrieben und so. Und dann gibt es aber auch die andere Seite wieder. Sie sagt selber aus, er schlug mir meinen Kopf gegen etwas, stieß mich zu Boden, trat mir gegen den Kopf. Meine Lippen platzten auf, ich hatte blaue Flecken, ein Veilchen, Prellungen am ganzen Körper. Und dann gibt es ja auch eine Fotostrecke, wir können das mal einblenden, mit unterschiedlichsten Verletzungen, die über die Zeit von Didi ihr zugefügt wurden. Also das ist immer wieder eine von Gewalt geprägte Beziehung gewesen. Also
ich meine, man hat es ja auch in dem Video gesehen. Das, was damals viral gegangen ist und auch auf CNN gepostet ist, können wir jetzt auch mal hier nochmal einblenden. Es ist relativ brutal. Und das Interessante hierbei ist, dass selbst Diddys Anwältin selber das Video verurteilte. Die sagte nämlich, dieses Video ist nicht zu verteidigen. Das, was Combs Cassie in diesem Video angetan hat, kann man nicht verteidigen. Es ist grauenhaft, es ist entmenschlichend, es ist brutal. Es scheint, als falle sie aus ihrer Rolle als Diddys Verteidigerin. Dann spricht sie langsam und eindringlich zu den Geschworenen, aber es ist kein Beweis für Menschenhandel. Also das, was du gesagt hast.
Deswegen wird interessant werden, was kommt natürlich auch noch. Ne? Wir stehen am Anfang eines langen Trials. Das ist kein Beweis für Menschenhandel, gar keine Frage. Und man muss sich auch immer im Klaren sein, US-Juristen wie tiefenpsychologisch, die haben ja eine Jury vor sich, also bei denen geht es um was ganz anderes. Die müssen nicht den Richter überzeugen, sondern die müssen die Jury nachher überzeugen. Ja? Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie sich ganz bewusst als Frau dann auf die Seite der Frau stellt, weil es nicht zu leugnen ist, dieser Gewaltakt.
Das ist ein guter Punkt.
Ja.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
Ich glaube, sie wollen das Strafmaß möglichst runterhängen und sagen, okay, er ist gewalttätig gewesen, was kriegst du am Ende nachher? Ich sage jetzt mal 2 Jahre oder so. Aber wenn sich das Strafmaß häuft und dadurch addiert, also du hast 5 Jahre mal das, nochmal 2 Jahre mal das, nochmal 4 Jahre plus, das will sie wahrscheinlich verhindern in ihrer Aufgabe als Juristin, dass du die ganz schweren Anschuldigungen, beispielsweise Menschenhandel, dass die fallen gelassen werden.
Ja, dann gibt es weiterhin, es gibt Gewaltfotos, die teilweise freigegeben wurden vom Gericht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier einblenden müssen. Wir können ja mal so Screenshot einfach aus dem Nachrichtenartikel, wo das drinsteht. Ja, was sieht man da? Blaue Auge, blutige Augenbrauen und so weiter. Also sehr unschöne Anblicke. Man muss aber sagen, dass diese Gewalthandlungen bereits verjährt sind und die Staatsanwaltschaft eben nur für Menschenhandel und für das Leiten einer kriminellen Organisation ihn belangen möchte. Und dementsprechend, ja, fügt das dem nur etwas zu. Schauen wir weiter. 21. Mai, da gab es Einblicke in seine Drogensucht. Diddy soll Ecstasy-Pillen in Form von Barack Obama genommen haben.
Das ist nochmal wie?
Diddy soll Ecstasy-Pillen in Form von Barack Obama genommen
die,
haben.
Die Pille war so deformt
wie Barack Obamas Gesicht wahrscheinlich. Sean Poms ehemaliger persönlicher Assistent in den Jahren von 2007 bis 2009, David James, hat vor Gericht ein kurioses Detail in Bezug auf Diddys Drogensucht verraten. Combs habe tagsüber Opiate genommen, nachts Ecstasy. Einmal habe eine Ecstasy-Pille eingenommen, die geformt gewesen sei wie das Gesicht des ehemaligen Präsidenten. Auf die konkrete Nachfrage der Staatsanwältin Christy Slavik, um welchen Präsidenten es sich gehandelt habe, antwortete James: Präsident Obama.
Alright. Also ja, es gibt hier, es ist bizarr, ne? Ich bin sicher, da gibt es wahrscheinlich hunderte solcher Aussagen. Wir nehmen mal hier einer weiteren männlichen Prostituierten. Zitat, er berichtete von einem bizarren Treffen im Jahr 2012 im Gramercy Park Hotel in Manhattan. Cassie mit roter Perücke und den roten Dessous habe ihm die Tür zum Hotelzimmer geöffnet. In der Ecke habe ein Mann mit Bademantel gesessen, der sein Gesicht mit einem Bandana verdeckte. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber erkannte an der Stimme, dass es Sean Combs war. Der Rapper habe sich ihm gegenüber als jemand vorgestellt, der im Bereich Import-Export tätig sei. Also als ob dieser Typ nicht weiß, dass jeder auf der Welt, also auf jeden Fall mal in Amerika, seine Stimme kennt. Völlig egal, was er sagt. Also Cassie habe ihm persönlich ein paar tausend Dollar gegeben, plus ein paar tausend Dollar Trinkgeld extra im Anschluss, damit er sie mit Babyöl einreibt und massiert, bevor sie Sex hatten, während Diddy zusah und sich selbst befriedigte. Bei einem weiteren Treffen sei er aufgefordert worden, auf Cassie zu urinieren. Philip schilderte auch Gewaltszenen in Cassies Wohnung. Diddy habe nach Cassie gerufen, während sie am PC saß. Als sie antwortete, sie braucht noch einen Moment, habe Diddy eine Glasflasche nach ihr geworfen. Sie verfehlte sie knapp. Jo, dann habe sie an den Haaren ins Schlafzimmer gezerrt und geschrien, wenn ich dir sage, du sollst kommen, dann kommst du sofort, Schlampe.
Ja. Puh, also das bestätigt wieder diese Gewaltvorwürfe, aber wie gesagt, das ist ja jetzt schon verjährt. Was ich hier noch interessant finde, ist, es gab einen Rapper im Zeugenstand, der kam am 22. Mai, Kid Cudi, und der hat davon gesprochen, dass P. Diddy sein Porsche angezündet haben soll, weil der auch scheinbar Ex von Cassie war und Motiv soll Eifersucht gewesen sein. Auch das hat jetzt nicht wirklich was mit organisierter Kriminalität zu tun, muss man aber an dieser Stelle sagen. Es hat ja nichts mit Menschenhandel oder irgendwie dem Leiten einer kriminellen Organisation zu tun. Auch wenn es absurd ist oder verrückt ist. Wir hatten auch nochmal die Aussagen hier von George Kaplan, einem ehemaligen Assistenten, der auch einfach nochmal berichtet hat, dass er in Hotelzimmers immer Babyöl, Gleitmittel, Kerzen und Alkohol ausstatten sollte für Diddy, um sein Image zu wahren, diese für ihn dann auch entfernen sollte und auf sich gebucht hat anscheinend. Also ja.
Ja, also da denke ich auch, weißt du, das Interessante ist ja mal wieder, das ist seit Jahrzehnten bekannt. Es gibt so viele Interviews, wo Leute gesagt haben, ey, bei diesen Diddy-Partys, da passieren ganz, ganz komische Dinge, ja. Und es wurde immer weggeschaut, die Presse hat weggeschaut, die kümmern sich um andere Sachen. Aber ich sag jetzt mal, solche, man könnte davon ausgehen, systemischen Dinge, die in Hollywood ablaufen, die in der Musikindustrie ablaufen, die offensichtlich im riesigen Umfeld von Jeffrey Epstein ablaufen, da wird dann nicht groß drauf geachtet. Und
genau, die Frage ist halt immer, was wird damit überdeckt? Also welches Narrativ ist aktuell im Vordergrund und welches wird dadurch in den Hintergrund gerückt?
Ja.
Du erinnerst dich doch im Fall von Epstein, das erste Mal, wo wir darüber geredet haben, im Podcast, habe ich dir gesagt, ich habe eine Netflix-Doku darüber gesehen. Das Interessante dabei war, es wurde kein einziges Mal thematisiert, wer die anderen Leute sind, die dort daran teilgenommen haben, sondern es wurde alles quasi um das Narrativ, Epstein ist der böse, komischer alte Mann, der das für sich selber alles gemacht hat, gedreht. So, jetzt in diesem Fall soll es ja nur darum gehen, oder bisher geht es vor allem nur darum, in den Aussagen um Gewalt, die Diddy selber einfach vollübt hat oder Dinge, die er ausgeführt hat, die so zwar widerlich sind, aber wohl anscheinend für sein eigenes Wohlbefinden ausgeführt hat. Aber nicht darum, ob es in irgendeiner Weise ein System gab, wer alles darin noch involviert war, wer da mitgemacht hat. Darüber gibt es wenig Spur. Und das ist vielleicht ein, ne, dieses Narrativ ins Vordergrund pushen und das andere langsam.
Und vielleicht ihn auch als Scapegoat haben. Ja? Wir verurteilen ihn jetzt und verdecken damit viele, viele andere Situationen, die sich ergeben, über die wir nicht reden, die vielleicht expliziter sind, weil dort Hollywood-Stars mitgemacht haben, Musikstars, die vielleicht untereinander Dinge gemacht haben, die ihrem Image schaden würden. Ich meine, nehmen wir uns nur mal die Situation, diese ganzen Rapper, die ja versuchen, so ein sehr machohaftiges Männlichkeitsbild zu erhalten, die sich auch alle durchgehend als heterosexuell bezeichnen und immer mit vielen Frauen prahlen, wenn dann natürlich rauskommt, dass da jeder der Gynäkologe des Nächsten ist oder der Urologe in dem Fall, dann ist es vielleicht für ihr Image nicht mehr so gut, dann würde ihr Image zerstört werden. Ich glaube, dass deswegen ist so, da lieber wir verurteilen ihn jetzt, er war es gewesen, wir wissen sonst alle von gar nichts, wir waren bei diesen Partys nur mal tagsüber dabei, dann sind wir gegangen. Ich glaube so, das ist die Situation aktuell, wie wir es versuchen darzustellen. So, keiner war irgendwie dabei.
Ja. Also eine Person, bei der sehr, sehr viele Gerüchte umhergegangen sind, ist ja Justin Bieber.
Justin Bieber, ja.
Und da sieht man ja aktuell immer wieder Videos, wie es ihm mental unglaublich schlecht geht. Ich will das jetzt gar nicht direkt in Verbindung damit bringen. Aber was haben wir da zu stehen gehabt? Zitat, der ehemalige Gangster und Mitgründer von Death Row Records, Suge Knight, der aktuell im Gefängnis sitzt, behauptete, P. Diddy habe Justin Bieber sexuell belästigt und Sex mit Usher gehabt. Er sagt, Zitat, jeder weiß, was Puffy getan hat. Es gibt niemanden, der nicht wusste, dass Puffy Usher vögelte. Was sie Justin Bieber angetan haben, war das Traurigste überhaupt, fügt er hinzu. Sie hatten Sex mit ihm. Ich sage das nur ungern, weil ich Justin Bieber wirklich mag. Ich habe Mitleid mit Justin Bieber. Er hätte erfolgreicher sein können als Michael Jackson. Was Diddy diesen erwachsenen Männern erlaubte, diesem kleinen Jungen anzutun, war ungesund und beschissen. Kein erwachsener Mann sollte mit Kindern high werden, Drogen nehmen und trinken.
Ja,
Justin Bieber selber ist unglaublich beschämt. Justin Bieber selber dementiert ist.
Ja, wie gesagt, das ist insgesamt, wir bleiben auf jeden Fall mal dran an diesem Fall. Schreibt uns das mal rein, was ihr glaubt, ob das Ganze ein Teil eines größeren Netzwerks war oder sich wirklich nur darauf beschränkt hat, dass P. Diddy als reicher Musikmogul halt gesagt hat, okay, ich habe einen erlesenen Sexualgeschmack, der halt ja, anders ist als der von anderen, ja. Ist es das wirklich nur gewesen? Hat er das wirklich nur gemacht mit seiner damaligen Freundin Cassie? Oder ist das ein größeres Netzwerk? Geht es da vielleicht wirklich um das Thema Blackmailing, also Erpressung? Schreibt es gerne mal rein, was ihr davon haltet.
Genau, der Prozess geht noch 8 Wochen. Ich würde sagen, wir schauen nach dem Prozess noch einmal rein, weil aktuell immer wieder die neuen Updates zu bringen, ist auch nicht interessant, sondern wirklich, wenn was Handfestes kommt, vor allem zu diesem Thema, ob da wirklich Menschenhandel systematisch was passiert ist.
Ja.
Und ja, ansonsten, Philipp, wir befinden uns weiterhin auf Tour, Freunde.
So ist es.
Knapp 2 Wochen, 1,5 Wochen und freuen uns auf euch. Viele, die jetzt diesen Podcast hören, werden ja auch in den Städten mit dabei sein. Freunde, wir freuen uns unglaublich auf euch und wir verlosen natürlich auf jeder Stadt an eine Person ein Ticket nach Dubai, die dann mit uns mitkommt. Ende des
Jahres. Das war schon richtig geil, wie wir das gemacht haben in Zürich. Wir hatten das quasi Zufallsprinzip. Da, ja, wir wollen nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall konnten wir dort direkt aus den Zuschauern eine Person rausnehmen. Sehr nett, die mit uns mitkommen wird. Und wir werden das gleich in Mannheim machen, in Köln, in München und in Berlin. Dann aus jeder Stadt wird eine Person Ende November mit uns nach Dubai gehen. Wird auf jeden Fall ein Riesenspaß werden. Wir wünschen euch allen jetzt eine wunderschöne Woche. Macht's gut.
Bis dahin.
Bis bald.
Ciao.